Herr, du redest zu uns auch durch das Wort von Menschen, die schon lange tot sind und doch die uns so wichtige Erfahrungen des Glaubens weitergeben. Wir wollen auch, dass dein Wort heute Abend zu uns spricht als dein Wort, nicht als Menschenwort. Wir wollen nicht Menschenmeinungen hören, sondern dein ewiges Gotteswort, das uns bewegt, das uns neu macht, verändert. Wir möchten dich bitten, dass du in uns das neue Leben von dir beginnen kannst. Amen. Wir kommen Galater 3. Galater 3. Der ganze Brief an die Galater ist eine ganz heftige Kampfschrift, aber nicht wegen verletzter Eitelkeit oder wegen irgendwelcher verletzter Gefühle, sondern weil Paulus uns zeigt, wo Christen in Gefahr stehen, fortwährend das Evangelium kaputt zu machen. Das Evangelium, jene Kraft, Sie erinnern sich noch, was ist das Evangelium? Etwas, was man nicht mit seinem Verstand erforschen kann, sondern was einem Gott offenbaren muss. Wir sind da die passiven Empfänger. Und ich sage noch das letzte Mal, Evangelium heißt, Jesus lebt. Die Entdeckung erlebt. Wenn Sie wissen wollen, wo die ganze Not in der heutigen Christenheit liegt, wo sterbende Kirche ist, schlafende Gemeinde, wo der Christusbezug fehlt, alles absterbend. Sie können das einfach mal so hören, wenn man Morgenandacht hört im Radio oder sowas. Wenn Sie Christus wegnehmen, dann sprechen Prediger plötzlich von den Christen oder von der Kirche. In der Bibel ist das nirgendwo das Thema, dass die Christen irgend so und so wären. Stimmt ja alles gar nicht. Wir haben ein Thema, Christus. Von den Christen kann man eigentlich nicht viel sagen, als dass sie Christus brauchen und dass Christus nötig ist. Jetzt machen wir da mal weiter. Es geht immer ums gleiche Thema. Vers 1 bis 14. O ihr unverständigen Galater. Das ist eine derbe Sprache. Unverständig. Unser Bundeskanzler sagt in jedem Satz, wenn Sie mal darauf achten, wir machen das vernünftig. Und das Gegenteil von vernünftig ist, wir machen es unverständig. Und das will keiner hören natürlich, will keiner hören. Ich bin unvernünftig, unverständig. Der Paulus mutet denen zu, die das nicht begreifen, das Zentrum, o ihr unverständigen Galater. Wer hat euch bezaubert? Wer hat euch verhext? Würden wir sagen, denen doch Christus vor die Augen gemalt war, als der Gekreuzigte? Das allein will ich von euch erfahren. Habt ihr den Geist empfangen durch des Gesetzes Werke oder durch die Predigt vom Glauben? Seid ihr so unverständig? Im Geist habt ihr es angefangen, wollt ihr es denn nun im Fleisch vollenden? Habt ihr denn so vieles vergeblich erfahren, wenn es denn vergeblich war? Der euch nun den Geist darreicht und tut solche Taten unter euch, tut er's durch des Gesetzes Werke oder durch die Predigt vom Glauben. So war es mit Abraham. Er hat Gott geglaubt und es ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Erkennt also, die aus dem Glauben sind, das sind Abrahams Kinder. Die Schrift aber hat es vorausgesehen, dass Gott die Heiden durch den Glauben gerecht macht. Darum verkündigte sie dem Abraham, in dir sollen alle Heiden gesegnet werden, alle Völker. Das ist im Hebräischen, sind es die Heidenvölker, die Goyim, also alle Nichtjuden. So steht es 1. Mose 12,3, aber in unserem Luthertext wird es dort nicht so uns gleich sichtbar, aber es richtig übersetzt. So werden nun die, die aus dem Glauben sind, gesegnet mit dem gläubigen Abraham. Denn die aus den Werken des Gesetzes leben, die sind unter dem Fluch. Denn es steht geschrieben, verflucht sei jeder, der nicht bleibt bei all dem, was geschrieben steht in dem Buch des Gesetzes, dass er es tue. Dass aber durchs Gesetz niemand gerecht wird vor Gott, ist offenbar, denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Das Gesetz aber ist nicht aus Glauben, sondern der Mensch, der es tut, wird dadurch leben. Durch den Gehorsam sagt das Gesetz. Und das Evangelium sagt, durch das Vertrauen auf Christus wird man gerettet. Christus aber hat uns erlöst von dem Fluch des Gesetzes, da er zum Fluch wurde für uns. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt, damit der Segen Abrahams unter die Heiden komme, in Christus Jesus und wir den verheißenen Geist empfingen durch den Glauben. Was haben denn die Galater überhaupt Böses getan? Überhaupt nichts Böses in unseren Augen. Sie haben nur versucht, den Gemeindegliedern klare Maßstäbe zu geben. Schon mal besser, wir nennen statt Gesetz, sagen wir Maßstäbe. Ordnungen. Das und das und das und das macht ein Christ. Und wenn er zum Glauben kommt, dann haben sie eine Latte hingelegt und haben gesagt, er muss es tun. Und sie haben gesagt, das ist am allerbesten, wir bedienen uns der klaren Vorgaben der Lebensordnung und so, wie sie im Gesetz geschrieben sind. Das kann ja nicht falsch sein. Im jüdischen Gesetz. Warum der Paulus hier so wild tobt, war er sich so furchtbar aufregt. Was ist denn das gewesen? Dass er ausgerechnet, der Paulus, der ein Rabbine war, ein Jude war, der im Gesetz aufgewachsen war, der ein Eiferer für das Gesetz war, dass er festgestellt hat, und es war nicht eine Verdrehung des Paulus, sondern er hat es an seinem eigenen Glaubensleben am radikalsten durchschaut. Letztes Mal hat er gesagt, viel klarer als der Petrus, der hat geheuchelt. Durch Christus ist eine totale Wende gekommen. Eine ganz totale Wende in der Gottesoffenbarung. Und die muss man begreifen. Jetzt gehen wir nochmal zurück ins Neue Testament. Denken Sie an die Evangelien. In den Evangelien wird erzählt, wie Menschen zum Glauben gekommen sind. Wie sind denn die zum Glauben gekommen? Wie sind die Christen geworden? Die Zöllner und die Dirnen, doch nicht durch das Tun des Gesetzes, sondern durch das Entdecken des Erbarmens Jesu. Wie ist denn der Schächer, der neben Jesus am Kreuz hing, selig geworden? Der hat ja gar keine Zeit mehr gehabt, gute Werke zu tun. Er hat sich zu Jesus hinübergewandt und hat nur gesagt, Herr, denk an mich. Es war eine Spur des Glaubens, des Vertrauens. Und dieser Glaube, der sich ganz an Jesus bindet, oder die Frau mit ihrem Blutfluss, die im Gedränge den Mantel von Jesus packt und Jesus sagt, er hat mich berührt, von mir ist eine Kraft ausgegangen. Und Jesus sagt, diese Frau, die hat das Evangelium begriffen, wenn man bloß sich an Jesus Christus vertrauensvoll hinhängt. Es ist eine ganz große Not, dass jede Generation von Christen und in jedem Land der Welt jedes Mal, wie Hans Brandenburg immer sagte, die gleiche Kinderkrankheit durchmacht. Man kommt zum Glauben und sagt, Christus ist mein Leben, er hat mir Vergebung geschenkt. Wunderbar. Und nach kurzer Zeit verhärtet man sich in einem ganz zwanghaften Streben nach lauter Vervollkommnung seines Lebens mit eigenen großartigen Vorschriften. Und Sie können, wo Sie in christliche Gemeinschaften hineinkommen, überall diese gesetzliche Enge finden. Diese Enge, wo Kinder erzogen werden, sie werden in Formen hineingepresst, die alle Christus noch gar nicht kennen. Und es ist sicher auch eine Not der Verkündigung, dass man über alles redet, wie man sich als Christ verhalten soll und wie man die Gebote auslegen soll. Das ist ja alles wichtig und schön. Aber es fehlt die Mitte, nämlich das Leben, das nur Christus in uns geben kann. Dieses neue Leben, das man aus der Glaubensbegegnung mit Christus empfängt. Jetzt hat Paulus hier Worte gebraucht, die sind hart. Unverständig, das heißt dumm, blöde. Man kann in der entscheidenden Erkenntnis vernagelt sein. Und er geht noch weiter und sagt, wer hat euch verzaubert? Wer hat euch bezaubert? Wer hat euch verhext? Es ist ein Trick des Teufels, dass die Christen dauernd alle anderen Themen für wichtiger ansehen. Heute ist ein besonderer Trick, dass man dann so tut, wie wenn das, was im Galater drin steht, vielleicht irgendwie bloß das Interesse von einer kirchlichen Gruppierung oder von Frömmlern sei oder irgendwas. Ist doch hier das Evangelium von Paulus ganz klar gesagt. Er sagt, es gibt eine Mitte des Glaubens. Und das steht allein in der Mitte. Jesus Christus, mein Herr, der in mir lebt, Galater 2, Vers 20, denn ich lebe nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Ich werde ein neuer Mensch, indem ich im Vertrauen Jesus Christus in mein Leben aufnehme. Wie kriege ich das? Wie kriege ich dieses Wunder, dass Christus in meinem Leben wohnt? Wie kriege ich das? Es gibt nur eine Antwort. Durch Buße. Buße, das Wort Buße können Sie anders Worte für sagen, heißt Bekehrung. Das war das Hauptthema der Predigt Jesu, tut Buße. Das heißt, kehrt um. Indem ich vor Jesus meine Schuld eingestehe. Das war immer der springende Punkt. Jesus hat nur Menschen befreien können, die ihre Schuld eingesehen haben. Ihre Schuld ausgesprochen haben. Der Schächer am Kreuz hat gesagt, Herr, denk an mich. Sein Kollege, der hat gesagt, ach, wir sind recht. Der hat bis zum Schluss sein Leben beschönigt. Nur Menschen, die vor Gott ihren verlorenen Zustand offen aussprechen, können die Rettung erfahren. Und das ist ein Trick vom Teufel, wo er uns bezaubert, dass man das dauernd in dieser Schärfe nicht sehen will. Nun wissen Sie, Sie kennen viele Christen in Ihrem Umkreis. Wir würden jetzt irgendwo in eine Stadt fahren, nach Augsburg oder nach Bremen oder was, und würden sagen, sind Sie Christ? Ja, sagt einer, ja, ich gehe ab und zu in die Kirche und so weiter. Wir würden mit ihm reden. Würden Sie auf einmal die Feststellung machen, dass die meisten Menschen sagen, ja, so radikal würde ich das gar nicht sehen, wie es Paulus hier beschreibt. Dass der Mensch gefangen ist in der Gottferne, der Sünde. Und nur allein durch Christus befreit wird. Die meisten Menschen würden sagen, ich bin Christen, was verstehen Sie darum, würden Sie sagen, ich bemühe mich, recht zu leben. Ich bemühe mich, ein guter Mensch zu sein. Wer bemüht sich eigentlich nicht? In jeder Religion bemühen sich Menschen, rechte Leute zu sein. Oder so. Jeder Mensch will gut sein, jedes Kind will es recht machen und so. Die Frage ist doch, erreichen wir das Ziel? Hat es je einen Menschen gegeben, der dieses Ziel erreichen konnte, außer Christus? Wer kann denn das erreichen? War kein David und kein Mose hat sein Lebensziel erreichen können. Sie sind doch alle gescheitert. Kein Jesaja und kein Jeremia hat es erreichen können. Keiner hat das, was, sie sind alle abgewichen, sie sind alle schuldig geworden. In Paulus hat es ja im Römerbrief noch einmal so klassisch entfaltet. Wir sind Menschen gefangen in der Gottferne der Sünde. Ob wir Juden sind oder Heiden sind. Wir kommen aus unserem eigenen Bösen nicht heraus. Jetzt haben wir vielleicht schon das letzte Mal nochmal darauf hingewiesen, dass wir immer wieder den Fehler machen, dass wir bei der Erziehung der jungen Leute oder sonst, wenn wir Menschen treffen, die ein Problem haben, immer sagen, halt streng dich mal an. Sie werden ja auch so in seelsorgerliche Gespräche hineingezogen, wo Menschen sagen, ich scheitere oder ich hänge am Alkohol und komme nicht los und so. Und dann machen wir, jetzt probier's halt nochmal. Das ist die ganz, ganz große Not, dass wir dauernd, auch meine als gläubige Leute, naja, der Mensch muss bloß wollen, dann kann er. Er kann eben nicht. Er kann nicht, wenn sie es einmal an sich probiert haben. In einem Lied heißt, mag ich ringen, wie ich will, fließen auch der Tränen viel, tilgt das doch nicht meine Schuld. Herr, mir hilft nur deine Huld. Das Wunder, dass Christus zu sündigen Menschen kommt und neue Menschen werden sie durch das, dass Christus in unserem Leben einwohnt. Ihr Unverständigen gab. Er hat euch bezaubert. Und er sagt noch, wie war es denn bei euch? Euch war doch Christus vor die Augen gemalt. Wenn Sie wissen wollen, was der Inhalt ist, wenn wir Bibelstunde halten oder wenn wir Gottesdienste machen, wenn Sie Hauskreis machen, soll es immer an den höchsten und heiligsten Punkt kommen. Dass Menschen begreifen, wo Jesus am Kreuz hängt, das ist meine Schuld und ich darf heute Abend als Begnadigter von hier weggehen, weil er meine Schuld gelöst hat. Ich bin versöhnt mit Gott. Der Himmel ist offen. Er hat mich lieb. Nichts kann mich mehr aus der Hand Gottes reißen. Ich bin geborgen und bewahrt in ihm. Also, Paulus redet von einem Irrweg und sagt, so gut gemeint das jetzt auch war bei den Galatern. Das ist ein Irrweg. Das ist ein Irrweg, der völlig nicht bloß falsch führt, sondern der euch abhält vom Richtigen. Ihr könnt es gar nicht mehr finden. Es ist zerstörerisch. Und sagt, wie war es denn bei euch, als ihr zum Glauben gekommen seid? Jetzt ist eine interessante Frage, wie wird ein Mensch Christ? Das haben wir ja oft in unserer evangelischen Kirche in Deutschland, haben wir oft drüber gesprochen, sagen, man muss eigentlich mal das Thema wieder gehen, wie wird man Christ? Das ist interessant, man hat es in unserer Kirche auf den großen Kongressen gar nicht mehr richtig klären können. Dabei ist in der Bibel völlig ein, wie wird ein Mensch Christ? Wie kommt ein Mensch zum Glauben? Nicht durch die Erziehung oder dass er vom Kindergarten, Jungschar, Jugendkreis geht, dann wird auch keiner Christ. Da wird einer nominell irgendwie angepasst. Aber es wird keiner überzeugter Christ. Es wird einer nur Christ, wenn er Christus am Kreuz erkennt in seinem Opfer für uns. Denn zu Gott gibt es keinen anderen Zugang, als seine Gnade erfahren über das Tun des Guten werde ich nie Christ. Da werde ich vielleicht ein Heuchler oder ich werde ein eingebildeter Mensch, ich werde vielleicht ein Humanist oder was ich da nennen kann, aber ich werde kein Christ. Kann Christus nur erkennen auf diesem Weg. Das heißt, ich hab's doch, so wie war's denn bei euch? Paulus war's ja nicht in Galatien. Offenbar hat ein Mitarbeiter des Paulus auch diese Gemeinde gegründet. Und da sehen wir, was Missionspredigt ist. Wir hatten es auch in den Predigten irgendwann mal vor einiger Zeit nochmal betont, dass alle Menschen zum Glauben, die richtig zum lebendigen Glauben gekommen sind, Christus erkennen mussten am Kreuz als das Lamm Gottes, das für meine Sünde stirbt. Ich habe Christus euch vor die Augen gemalt. Es ist keine Mission, wenn wir mit den Menschen über Gott diskutieren. Hat mit Mission nichts zu tun. Es wird erst Mission, wenn wir den Menschen übers Gericht reden und über die wunderbare Tatsache, dass Jesus meinen Schuldbrief getilgt hat. Das ist Mission. Mission ist nicht über fromme Themen sprechen oder über Kirche oder Kirchensteuer diskutieren. Oder so. Sondern Mission ist, dass ich über dieses eine Thema rede. Und das ist der Punkt, wo Menschen zu allen Zeiten nur zum Glauben gekommen sind, dass ihnen Christus vor die Augen gemalt war als der Gekreuzigte und Leidende. Jetzt will ich mal eine Sache sagen. In unserer Zeit, in unserer gottlosen Zeit heute, zieht nichts so sehr, wie hat Ludwig Hofacker vor 180 Jahren gesagt, das zieht die Geister. Ich würde es heute genauso sagen. Ich kann mir natürlich vorstellen, dass der Süddeutsche Rundfunk gar nicht zulassen würde, dass eine Predigt vom gekreuzigten Jesus als Morgen und der Anstöße oder was im Morgen gesendet würde. Aber wenn Sie es wissen wollen, bei den Menschen und mit denen Sie zusammenkommen, bei den Kranken, die heute mit Zweifeln sich plagen, bei den zerbrochenen Menschen und suchenden Menschen unserer Tage, ist es nur eins, was Sie letztlich suchen, das eine, was Ihnen Heil und Frieden geben kann. Nichts anderes kann Ihnen Frieden geben. Als Jesus Christus hat sein Leben für mich gelassen und ich gehöre ihm. Und wie kommt es dann dazu, dass in unserem Leben Neues geschieht? Warum sind wir verändert, weil Christus in uns Wohnung macht? Oder wie ich sagte, Vers 5, der Geist Gottes, der Heilige Geist macht Wohnung in uns. Jetzt will ich es Ihnen nochmal an zwei biblischen Gedankenringen mal deutlich machen. Paulus beschreibt im Römerbrief ausführlich dieses Thema. Es war sein Predigtthema und es ist zu allen Zeiten das Thema gewesen, wo Leben und Erweckung war. Wo sterbende Kirche war, war es nimmer das Thema. Aber wo Erweckung, neues Leben war, wo Menschen zum Glauben gekommen sind, war immer das brennende Thema, wie werde ich mit Gott versöhnt? Wie komme ich mit Gott in Ordnung? Paulus im Römerbrief geschrieben, in Römer 7, beschreibt er sein eigenes Leben und sagt, wollen habe ich wohl, aber ich kann das Gute nicht vollbringen. Und je mehr ich mich mühe, selbst der fromme Paulus, merke ich, in meinem eigenen Leben sind Kräfte da, die ziehen mich hinunter. Und er gibt eine ganz tolle Diagnose. So wie Sie es prüfen können, sagt, wenn ich gegen meine unheimlichen Gedanken in meinem Kopf ankämpfe und will sie mit Gewalt niederringen, verfalle ich ihnen umso mehr. Es hat gar keinen Wert, sich zu verkrampfen. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen vom Leibe dieses Todes? So schließt das 7. Kapitel ab. Um dann fortzufahren, ich danke Gott durch Jesus Christus. Und dann macht er weiter. Kapitel 8, Vers 1. So ist nun nichts Verdammliches mehr an denen, die in Christus Jesus sind. Die nicht mehr nach ihrem Fleisch leben, sondern nach dem Heiligen Geist. Und das ist das tollste Kapitel in der Bibel, das vom Heiligen Geist drin ist. Die Kraft des Heiligen Geistes ist, dass Gott zum bußfertigen Menschen kommt, der sagt, Herr, ich kann mich doch aus meiner Schuld nicht befreien. Herr, du musst mich retten. Der kommt zu ihm, wie der verlorene Sohn zum Vater kommt. Sag, Herr, ich habe gesündigt. Und dem schenkt der himmlische Vater die Kraft des Heiligen Geistes. Wir werden dann in Kapitel 5 des Galaterbriefs dann noch im Einzelnen studieren, wie der Paulus das beschreibt, was die Frucht des Geistes in unserem Leben bewirkt. Wenn der Geist Gottes oder wenn Christus in unserem Inneren ist, das Gleiche, wenn Christus in uns wirkt, wie ein Vulkan plötzlich der guten Werke. Das ist mal erleben. Der Wolfgang Bühne, der Verleger vom CLV-Verlag, hat das ja in einer Zeitschrift beschrieben, das muss man, ich habe es irgendwo mal erzählt, von so einem ganz verkommenen Stadtstreicher in München, der die Gnade Gottes genommen hat. Und das ist so etwas Ergreifendes, wenn man das liest. Wenn die Gnade, der ganze Körper war völlig kaputt. Ein Mensch, der bloß noch Liebe lebt, weil die Gnade ihn umgestülpt hat. Und wenn Sie solche Geschichten hören, gell, oder wieder Wolfgang Dück, der Bankräuber war und Evangelist wurde, wenn man solche Menschen mal begegnet ist und erlebt hat, was die Gnade Gottes in einem Leben bewirkt. Ich habe den John Juden oft erwähnt mit seiner Amazing Grace, mit seiner Gnade Gottes wunderbar, als Sklavenhändler, so ergriffen war, dass er seine ganze Lebenskraft nur noch einsetzte, um die Sünde zu bekämpfen. Weil die Gnade die größte Macht in einem Leben ist. Wenn Sie das erleben, wo Sie für einen Menschen beten, der Ihnen viel Not macht, der aus Bindungen, der Sünde frei wird durch den Geist Gottes, der in uns wirkt. Jetzt nehmen wir ein anderes Beispiel. Ich habe das eine biblische Beispiel aus Römer 7 Ihnen gezeigt, Römer 7 und 8. Ich sage es nochmal, die schönste Beschreibung des Heiligen Geistes im ganzen Bibel haben wir in Römer 8. Im Jesaja-Buch kann man es genauso zeigen. Und zwar im Alten Testament. Und das war an Paulus immer wichtig, was ich euch verkündige, steht da alles schon im Alten Testament. Das ist nicht neu. Da gibt es ja Leute, die behaupten, der Paulus hat das Evangelium verändert. Und Humanisten sagen das immer wieder, das paulinische Evangelium. Jesaja hat eine ganz große Schau vom Messias. Wir erwähnen das immer an Weihnachten. Es wird ein Reis ausgehen aus dem Stamm Isais. Und Sie Jesaja lesen, fällt Ihnen auf, dass er immer von den Heidenvölkern spricht. Und die Heiden werden kommen. Sie werden von Saba alle kommen. Gold und Weihrauch bringen. Das sind die Weissagung der Weisen aus dem Morgenland. Und ungeheure Weissagungen, wie Jerusalem erhöht wird und die Völker kommen und die Weisung vom Tempel suchen. Der ganze Jesaja ist weltmissionarisch, ganz groß. Israel hat es nicht begriffen. Merket auf, ihr Inseln, hört, bis zu den fernsten Inseln wird das Heil Gottes sichtbar. Und dann kommt's, Jesaja 53, er ist um unserer Missetat willen verwundet, der Gottesknecht, der stirbt. Er ist um unserer Sünde willen zerschlagen. Und das Heil, das die Völker bekommen, ist nicht, dass sie mit eigenen Anstrengungen und moralischem Leben und ethischen Erfüllung ihrer Pflichten gerecht werden. Das hat noch nie ein Mensch geschafft. Sondern die freie Gnade Gottes. Im ganzen Jesaja-Buch, in den ganzen 65, 66 Kapiteln drin, überwältigend, merket auf, ihr Heiden, lange vor dem Kommen Jesu. Und deshalb macht der Paulus noch was und sagt, wisst ihr eigentlich aus der Abraham? Der Abraham hat ja noch gar keine Gesetze gehabt. Durch was ist denn der Abraham gerecht geworden? Euer Stammvater im ganzen Judentum. Durch was denn? Abraham war ein Beduine und Gott hat ihn rausgerufen und sagt, heb deine Augen auf in dem Himmel, sieh die Sonne, kannst du sie zählen? Ich will in deinem Leben diese Verheißung wahrmachen, deine Nachkommen werden so groß sein wie Sand am Meer. Und dann steht da, und Abraham glaubte, und das rechnete der Herr ihm zur Gerechtigkeit. Das Größte, was Sie in Ihrem Christenleben tun können, ist nicht die große Aktivität, sondern Gott fest zu vertrauen und sagen, ja Herr, deinem Wort glaube ich. Und dann werden Sie erleben, wie Gott Ihr Leben füllen kann. Das befreit Sie von der Verkrampfung. Es sind ja jetzt ein paar Dinge passiert, dass unser guter Freund Alfred Burchardt, den wir hier oft gehört haben, der Judenchrist ist, in Mülheim, Ruhr, in einer evangelischen Kirche kurzfristig das Predigtrecht entzogen wurde. Er dürfe nicht predigen, weil das sich gegen Israel richte. Das sind ja die neuen Töne, man darf in Kirchen nichts mehr sagen gegen Moslems, man darf auch nichts mehr gegen Israel sagen. Dabei ist ja Alfred Burchardt nur einer, der das Israel sagen will, das Evangelium. Er ist ja durch und durch Jude gewesen, aber sagt, wir müssen Israel das Heil in Jesus bezeugen. Jesus Christus für meine Sünden bezahlt. In der Tat, Sie haben das ja verfolgt, ist hier kein Gespräch mehr möglich. Auch nicht mit Israel. Es ist in Israel fast eine Gefahr, Sprengstoff, wenn man dieses Thema irgendwo anrührt und wenn es nur mit einem fremden Führer ist. Diese Kluft zwischen Christen und Juden hängt ja nicht an der Geschichte und vielen Dingen, die da geschehen sind, sondern hängt letztlich an dieser Kluft, die sich damals schon zwischen Petrus und Paulus aufgetan hat. Dass in dieser Radikalität, Paulus sagt, die Heiden brauchen Christus allein. Und wer Christus hat, der hat alles. Da ist die Fülle drin. Wir werden es jetzt im Kolosserbrief wieder hören. Ist alles drin in Christus. Brauche ich nichts mehr dazu. Und Christus ist die Leitschnur und da liegt die Weisheit, so haben wir es am nächsten Sonntag, und die Erkenntnis, da ist alles, was du zum Wissen brauchst drin. In Christus, der wird dir Weisheit geben für dein Leben. Du brauchst gar nicht dich irgendwo da was, Gesetzessammlungen arm zu kleben. Ist ja immer ein Stück der Angst von gesetzlichen Christen, also dann, aber wenn man das so frei gibt, dann geht alles durcheinander. Stimmt ja gar nicht. Wo Christus in der Mitte unseres Lebens steht, da kann nichts Falsches sich einmischen. Und wir hatten auf einer Reise ja dieses große Geschenk, dass wir einen katholischen Juden als Guide hatten, den Bruder Daniel, Oswald Daniel Rufeisen, der jetzt vor einem Jahr gestorben ist. Ich habe mir auch nochmal das Buch besorgt, der im Warschauer Ghetto Hunderten von Juden das Leben gerettet hat, als er Jude war, von katholischen Nonnen aufgenommen wurde, in Nonnenkleidern den Zweiten Weltkrieg überlebt hat, im Jahr 1952 sich als Mönch, Karmelitermönch in Polen, weihen ließ und immer wieder versucht hat, nach Israel zu reisen. 1960 ist ihm endlich gelungen, eine Einreise in Israel zu bekommen. Er hat sofort den Antrag gestellt, ich bin Jude. Einen reinrassigen Stammbaum, einen jüdischen Stammbaum, aber es wurde ihm verweigert vom Innenminister. Sie können nicht Jude sein, weil Sie Christ sind. Aber er ist völkisch in allem Jude, es konnten Hunderte in Israel bezeugen, er war bei den Juden, er hat mit uns gekämpft, er ist von immer gewesen aus dem Ghetto in Polen, ist immer unser Mann gewesen, aber er ist ein Christ geworden, damit hat er sein Judesein aufgegeben. Und der Daniel Rufeisen ist bis zum höchsten Gericht gegangen, in Israel, und hat eine Petition eingereicht. Und da haben die vier höchsten Richter in Israel über diese Frage befunden. Kann ein Christ noch Jude sein? Und es wurde durch das höchste Gericht festgestellt, ein Christ kann nicht mehr Jude sein. Sobald er an Christus, den Messias, glaubt, hört sein Judesein auf. Und einer, der Richter Silberstein, war der Einzige, der dagegen gestimmt hat von den vier, ist in dem Buch ausführlich dann erzählt, indem er gesagt hat, im Talmud, in der Rabbinenlehre, ist es sogar so, wenn ein Jude sein Judesein lästert und Gott verflucht, bleibt er ein Jude. Er kommt von seinem Judesein nie los, auch als Atheist nicht. Aber das Gericht hat festgelegt, wenn einer Christ wird, dann verliert er sein Judesein. Und da sehen wir, wie tief der Punkt eingreift, um die Frage, wovon lebe ich? Und deshalb ist mir das ganz wichtig, weil der Paulus gesagt hat, schon bei Abraham war es doch so, dass ich nur aus dem Gnadengeschenk her lebe. Abraham ist nicht durch das Tun des Gesetzes gekommen. Was macht heute das Judesein aus? Sie wissen, wie wir die Juden lieben und wie wir Israel lieben. Aber wir müssen an dieser Stelle einfach um die Klarheit des Evangeliums reden. Nicht das Beschnittensein macht es aus, nicht irgendwelche kultischen Handlungen, nicht irgendwelche Speisegebote oder dass ich den Sabbat halte, sondern was sind die Kinder Israels? Und da sagt der Paulus so klar, hier, das war doch beim Abraham schon so, er ist doch nur durch den Glauben gesegnet worden. Und Gott hat das schon gesagt, die Heiden werden durch den Glauben, was ist das für ein Glauben? Der Christus, das Opfer Jesu für sein Leben nimmt. Das sind die wahren Kinder Abrahams. Ja, wenn Sie es in der Kürze einfach verstehen, um was es mir jetzt geht, mir geht es einfach nicht darum, jetzt irgendwas Böses über Israel zu sagen, sondern mir geht es einfach darum, den biblischen Gedanken zu fassen, warum es kein Heil gibt an Christus vorbei. Warum Christus bezeugt werden muss. Und dann sagt Paul, das ist nochmal im Vers 10, jeder, der nach dem Gesetz lebt, muss wissen, wenn ich das Gesetz an irgendeiner Stelle nicht halte, bin ich ja verflucht. Wenn ich nur irgendwo das Gesetz übertrete. Und jetzt wissen Sie, zu welcher Verkrampfung das führt heute. Auch im Judentum. Und wie wichtig das wäre, heute als Menschen mit die Freiheit des Evangeliums, aber jetzt würde ich viel lieber zu den Verkrampfungen der Christen reden. Wir haben das letzte Mal davon gesprochen, wie in der Reformation das aufbrach. Von Martin Luther, der an dieser Stelle lang gerungen hat, in seiner Zelle, wie er als Mönch ein heiliges Leben führen kann. Und er schier zerbrochen ist an dem Begriff Gerechtigkeit Gottes. Das ist doch eine strafende, zürnende Gerechtigkeit. Wie kann ich dem heiligen Gott begegnen mit seinem Leben? Und immer wieder war es diese Stelle, die hier auch zitiert ist, das Habakuk 2, Vers 4, der Gerechte wird seines Glaubens leben. Ich bin doch kein Gerecht, dann kann ich doch nicht leben. Ich kann doch vor Gott gar nicht hintreten. Bis er auf einmal begriffen hat, das ganze Alte Testament weist doch schon auf den Opfertod Jesu hin. Für mich. Und ich darf von diesem Opfer leben. Es geht mir heute einfach bloß darum, dass Sie merken, dass es nur ein Zentrum aller Verkündigung und alles Glaubens gibt. Das ist Jesus Christus, der sich für mich gibt. Und der mein Heiland wird. Und das ist das Evangelium, das Menschen erfassen müssen. Und es gibt kein anderes. Und wenn Sie fragen, wie ist dann das gewesen im Laufe der Geschichte, wenn solche Erweckungen waren, was ist das überhaupt, Erweckung, wenn eine schlafende Kirche lebendig wird, wenn man bloß noch im Trott läuft, wenn das keine Sache mehr ist, die von innen herauskommt, ist nur noch formell, ist vielleicht nur noch eine Last, keiner hat das mehr gefasst, dann wache auf, der du schläfst, so würde ich Christus erleuchten. Wie wacht einer auf? Jetzt haben wir der Bibel Beispiele von Erweckung. Am Pfingsttag, wie war's? Das Wort Gottes wurde ausgelegt. Das Wort durchbohrt das Gewissen. Menschen werden wach. Kommt Buße. Erkenntnis der Schuld. Ohne die kann man Christus nicht erkennen. Wenn man um seine Schuld weiß. Fragen, wie kann ich gerettet werden? Und Paulus sagt nur, nehmt die Gnade Gottes an, lasst euch taufen. Und empfangt die Gabe des Heiligen Geistes und sofort bricht neues Leben an. Es war überall in der Erweckung so, ob Sie bei John Wesley ansehen, ob Sie in der Württemberger Erweckung zur Zeit von Eberhard Ludwig das wissen wollen. Wie war das? Dass plötzlich Leute, die nie in eine Kirche gingen, plötzlich vom Geist Gottes berührt waren. So war es im Siegerland. So war es beim Paulusverein und beim Johannesverein in Stuttgart, beim Bruder Elsässer im CVM, wo viele zum Glauben kamen. Mein Großvater als 13-Jähriger im Furtbachhaus damals gesessen, als der William Booth hier sprach. Er wurde berührt. als der ihn ins Gewissen traf und hat sich bekehrt. Und dann kommt auf einmal die Kraft des Geistes in meinem Leben, was ist der Geist Gottes, der mich treibt, dass Früchte, die Frucht des Geistes sich darstellen in Liebe und Freude und Liebe, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Sanftmut. Aus Verkrampfung raus hat sich Christenheit noch nie saniert. Durch gute Werke auch noch nie. Die gute Werke sind eine Folge. Und im Heidelberger Katechismus, das ist die Tradition Calvins, ein ganz wichtiges Büchlein neben dem lutherischen Katechismus, da wird gefragt im dritten Teil, ja, wie geht es nun mit den guten Werken? Woher kommen die guten Werke? Und da gibt es was eine Überschrift. Aus Dankbarkeit. Nur Menschen, die begriffen haben, was sie bei Christus geschenkt, gratis geschenkt bekommen haben, leben ein anderes Leben. Aus diesem Empfangenen der Gnade leben sie. Es ist keine Pflicht, keine Last, sondern ein Geschenk. Jetzt kann man noch hinzusetzen, oder macht es ihnen Spaß, Gottes Ordnungen zu übertreten? Was wollten sie denn gern? Wollen sie gern lügen? Wollen sie gern stehlen? Wollen sie gern ihren Nächsten ärgern? Was wollen sie denn? Was ist denn schön an der Sünde? Sünde hat ja nichts Schönes. Der Paulus sagt, das Gemeine ist doch, dass wir verzaubert sind. Wir sind verhext. Wir meinen immer, je mehr man sich in die Ordnungen hineintut, eines Gott wohlgefälligen Lebens, je mehr man sich verkrampft, umso mehr lehnt man sich sogar gegen Gott auf. Innerlich. Man wird ein ganz verzwungener Mensch. Wo Menschen in den letzten 2000 Jahren zum Glauben gekommen sind, ist immer durch die freie Verkündigung des Evangeliums geschehen. Und das ist mir so wichtig. Wir können auch noch über viele andere Dinge reden, wenn wir Bibelstunden halten und so weiter. Da kann man drüber reden, wie man Kinder erzieht, wie das christliche Familienleben aussieht. Es muss doch immer aber von der Mitte herkommen, wie Menschen begnadigt werden aus ihren Versäumnissen heraus. So wie Jesus Menschen gerufen hat und erkannt haben. Und mir ist so wichtig, dass es dieses Zentrum der Kirche, der Gemeinde immer bleiben muss. Wo der Paulus sagt, schon in der ersten Generation in Galatien ist abgebrochen. Jetzt habe ich sie ein bisschen durch Kraut und Rüben durcheinander gemischt, aber Sie werden es, wenn Sie es nochmal durchlesen, nochmal finden, wie das Beispiel Abrahams genau das Gleiche verkündigt und wie ich nicht durch meine Anstrengung, durch mein Gutes tun, irgendwo mich selber vervollkommnen kann, sondern ich kann nur durch den Geist Gottes, den ich empfange, gerettet werden. Wir machen in dem Thema aber noch weiter. Es wird im Galaterbrief immer wieder kommen, bis er zu dieser großen Freiheit eines Christenmenschen kommt. Ein Christ ist ein Freier, weil er ganz von Christus gefangen genommen ist. Und das ist die Kraft eines Christenlebens.